Na, Julie, wie geht's dir?
Gut, gut. Ich bin im Urlaub.
Ja, das ist geil.
Ich bin entspannt drauf. Es ist Montag. Wir starten in den Mittwoch.
Genau, es ist Montag und wir starten in den Mittwoch. Und du bist im Urlaub und wir haben eine pickepacke volle Radsportfolge. Wer hätte das gedacht? In dem Sinne.
Wer hätte das gedacht?
Abfahrt.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt auf dem Tarmac.
Ja, Bene, erzähl. Wie ist die Lage in Berlin? Und ja, wo fahren wir eigentlich?
Wir fahren an, kurz, damit man das historisch einordnen kann. Das Brandenburger Tor wurde angesprüht mit Farbe.
Ja, das habe ich
das
gehört.
Das hat nur einen Anstrich
gekriegt. Das ist auch schon, die sind gerade auch dabei, das schon abzureißen, gell?
Ja, weg. Ja. Ich bin vorhin noch U-Bahn gefahren und da war ich zum Glück nicht beeinflusst von den Klimaklebern, die links auf der Straße saßen. Also hier ist Hochzeit. Das Brandenburger Tor, ich habe ja gar nichts darüber gelesen, das war wahrscheinlich auch Klima, oder? Oder war das jemand anderes?
Letzte Generation.
Ja, genau, sehr gut. Brandenburger Tor hat einen neuen Anstrich gekriegt, aber ganz, ganz schöne Farben eigentlich. Also, weiß ich nicht, kann man auch so lassen. Ist ja auch edgy Berlin, wa? So ein bisschen Graffiti.
Eben muss ja bunt sein.
Und spätestens, wenn hier wieder Festival of Lights ist, sieht man es eh nicht mehr, dann ist eh bunt, das Brandenburger Tor. Insofern, ja, das geht hier in Berlin. Wir haben wieder Sommer, heute waren, keine Ahnung, wieder 28 Grad oder so. Und ansonsten zieht Berlin so sein Ding weiter durch. Wie ist es denn bei dir? Du bist ja an einem viel schöneren Ort.
Genau, ich bin unten wieder in Frankreich bei der Family. Und ich bin mit meiner Freundin hier runtergefahren. Und es ist entspannt, wir machen easy. Die letzten zwei Tage war es ein bisschen stark bewölkt und so diesig, also so richtig grau-grau, weil der Wind vom Meer kam. Aber immer noch sau warm. Also es ist echt nachts immer sau schwül und so. Und heute kam auch die Sonne raus und dann fetzt halt, wenn dann 26, 27 Grad sind, ist halt in der Sonne direkt mal so über 30. Ja. Und bin viel am Lesen. Ich habe gerade ein Buch angefangen von einer Freundin oder beziehungsweise den ich noch aus Offenbach kenne und die hat jetzt ihren Debütroman rausgebracht.
Okay, wie heißt der? Mach mal hier Shoutout, falls es dir gefällt.
Genau. Nee, also ich habe ja, das Ding ist, ich habe ja lange, lange kein Buch mehr gelesen. Also ich hatte die letzten Jahre immer Bücher dabei, aber die habe ich dann nie geschafft irgendwie zu lesen. Und das ist von der Jennifer Becker. Grüße gehen raus an die Jennifer. Zeiten der Langeweile.
Oh, sehr gut.
Und da geht es darum, dass sich die Protagonistin im Endeffekt komplett aus dem Internet zurückzieht. Also angefangen mit, Instagram, TikTok, dann Mails, Facebook, WhatsApp, Telegram, aus den ganzen Registern, aus den Google-Sachen rauszieht und so weiter. Und was halt sau cool ist, weil man kennt halt Leute, über die sie redet, die Protagonistin.
Ist autobiografisch.
Ja, ich gehe stark davon aus.
Geprägt zumindest.
Und geprägt, ja. Und und Achmed Offenbach. Und dann erzählt sie, ich bin gerade dabei, da hat der Grunewald gebrannt, so, und sie die Fenster zumacht und
ach,
so
witzig.
Sachen. Das ist halt immer ganz witzig. Das spielt halt alles so ab, 2021, so während der ersten beziehungsweise zweiten Corona-Welle.
Ja, spannend.
Und ja, nee, ich find's ganz, ich habe es eigentlich jetzt fast verschlungen. Ich habe an zwei Tagen fast das ganze Buch. Dann habe ich schon mal zwei, drei Tage Pause gemacht, weil ich es mir noch aufgehoben habe. Und jetzt bin ich so in den Finals.
Ja, krass.
Genau.
Krasse Zeit auch, sich auszuloggen aus dem Internet während Corona, wo man ja auch nicht viel sonstige Kontakte hatte, wo das ja quasi für viele so ein bisschen die Rettung war. Krass, sich da zurückzuziehen.
Ja,
na gut, hat man Zeit, ein Buch zu schreiben, wa?
Eben, Debütroman. Ja, nee, aber fand ich echt, ich habe ja auch direkt schon, weil ich habe da mal geguckt, wann war denn meine letzte WhatsApp, weil wir in Berlin auch geschrieben haben und irgendwann hatte ich keinen Kontakt mehr zu ihr. Und dann ist er,
ding. Ach stimmt, den Screenshot hattest du gepostet, ne?
Ja, witzig, ja genau.
Jetzt schließt sich natürlich auch der Kreis zu dem Inhalt des Buchs. Sehr gut. Sag mal nochmal, ja. Jennifer Becker, Zeiten der Langeweile?
Genau. Genau.
Kaufen und lesen. Nee,
also wie gesagt, finde ich echt, geht mir gut rein.
Schön. Ja. Das ist doch gut.
Ich weiß nicht, wann hattest du letztes Mal ein Buch gelesen, wo du so angefangen hast und war dann so direkt, wo du schon so gemerkt hast, oh, das Buch, das hält nicht lange durch.
Das ist, muss ich leider gestehen, das ist bei mir bei ganz vielen Büchern, also es ist einfacher, die abzuzählen, wo es nicht so war, als wo es so war, dass ich da dachte dann irgendwie so, ja gut, ja, das ist jetzt ein bisschen zu viel Zeitaufwand für das, was hierbei rumkommt. Für mich muss es einfach tatsächlich bei einem Buch einfach direkt losgehen. Das so diese so erstmal so ein Drittel so Vorgeschichte und Kontext erstellen, Alter, da bin ich schon raus.
Ja, Fans dann immer so, ach, komm schon.
Komm, sag's doch.
Ja.
Ja, ne, ich hab ja gerade angeteased schon, also wirklich ein Tease, die Leute sind gespannt. Picke-packe volle Radsportfolge heute. Weil wir fangen mal vorne an. Es war nämlich, wie ihr alle wisst, das Bundesliga-Finale in Wenholzhausen, wo
war das Berg-Ding?
Genau, da? Das war unter einem, also das war Berg-DM zusammen mit Bundesliga. Für die Junioren gab es nur Berg-DM und Bundesliga zusammen und die anderen Kategorien sind Sonntag dann nochmal Rennen gefahren. Ich glaube, die sind dann Sonntag erst Bundesliga gefahren. So, Entschuldigung, ich habe ein bisschen zu viel Kohlensäure getrunken. Und auf jeden Fall haben die Brandenburger Boys, uns LV Brandenburg, die ja auf der Kreisliga S unterwegs sind, die sind in das Wochenende quasi reingegangen mit einer ziemlich vielversprechenden Ausgangsposition. Nämlich mit Louis Bengelsdorf in der Führung des Gesamtklassements. Der hat gleichzeitig auch noch das Punkteklassement angeführt. Dann hatten sie noch die Führung eine gute Chance aufs Bergtrikot. Und sie waren vor allem in der Teamklassifikation auch führend. So, damit sind sie ins letzte Rennen der 2023 Bundesliga gegangen. Und da dachten wir uns, ey, es wäre doch geil, wenn wir da vor Ort Fotografen haben, um das alles zu dokumentieren und so weiter und so fort, alles organisiert.
Stimmt, das habe ich gesehen.
Naja, warte mal, das die Geschichte, wie es dazu kam, die geht jetzt erst los, weil es war alles organisiert. Wir haben uns mit Fellusch kurz geschlossen. Der hatte Bock, der hatte Zeit. Der war vor allem auch relativ dicht dran gewesen. Also es war in NRW, für uns also sehr weit hier aus Berlin und wir haben uns darauf gefreut und so weiter und so fort und auf einmal leider am Freitag, am Samstag war das Rennen, Freitag, Nachricht von Fellowship, er ist krank, er hat Corona. Also nicht mal so, mir geht's irgendwie heute nicht so gut und mal gucken, wie es morgen ist, sondern einfach Corona, so der arme Kerl, ey.
Scheiße.
An dieser Stelle gute Besserung, aber dann ging bei mir quasi der Freitagabend erst los, weil ich dann halt gucken musste, wie wir das jetzt machen, dass wir da trotzdem von diesem doch sehr wichtigen Tag, ich meine, es ist das letzte Juniorenrennen von vielen aus dem Team gewesen, weil die dann aufsteigen, eine Riesenchance mit der Bundesliga natürlich, dass wir es trotzdem noch schaffen, da Fotos irgendwie hinzukriegen und hab dann irgendwie alle Kontakte, die ich in NRW habe, irgendwie mobilisiert und geguckt und wer könnte, keiner hatte Zeit, dann war die ganze Zeit irgendwie so immer so ein Hin und Her, dann wieder Hoffnungsschimmer, dann war wieder nix und dann dachte ich mir so irgendwann Richtung Abend, ja okay, irgendwie musste da noch hinkommen, dass das irgendwie funktioniert und hab mir gedacht, okay, mache ich einfach über den Standard-Account, mache ich einfach mal einen Story-Post und guck mal, wer drauf reagiert und hab den Post auch tatsächlich bei mir in der Story gerepostet. Und darauf hat sich dann Malte gemeldet, der, den kennst du glaube ich auch, der auch von Ride CC und Group Ride CC. Der hat auf jeden Fall einem anderen Kumpel, der in der Gegend war, der Fotograf ist, gesagt, ey, melde dich mal bei denen. Der andere Fotograf, der folgt uns gar nicht. So, also er kannte uns, glaube ich, gar nicht vorher. Auf jeden Fall hat der uns dann kontaktiert und ich habe dann mit dem telefoniert und der hat echt coole Fotos. habe ich so auf seinem Instagram halt gesehen, auch schon viel, viel Sportdokumentation gemacht und sowas und dachte ich, ey, das ist unser Mann. Und mit dem dann telefoniert, den dann mit den Jungs vom LV Brandenburg connected und dann irgendwie Freitagabend, nachdem ich mir da viel, viel Sorgen gemacht habe, dass das alles nicht klappt, das noch eingetütet und deswegen Timo Voss, dem Fotografen, unfassbar zu Dank verpflichtet. Der hat einen krass geilen Job gemacht, super kurzfristig. Das ging halt auch nur, weil der eh da langfahren musste. Der musste quasi durch den Ort, wo die Bundesliga war, durchfahren, weil der dann ab 14 Uhr eine Hochzeit fotografiert hat. So, und das Bundesliga-Rennen ging um 9 Uhr los und ging 3 Stunden. Das heißt, es hat halt exakt gepasst.
Geil. Aber waren das auch die Bilder, da waren doch auch Bilder drin aus dem Auto?
Genau, der konnte dann auch bei den Betreuern vom LV Brandenburg mit dem Auto mitfahren. Und nice. Also alles, das haben aber auch, die muss man auch sagen, die Jungs vom LV Brandenburg, die sind so krass gut selbst organisiert. Ich habe das im Prinzip einfach an Jonas Reibsch vor Ort abgegeben. Der hat gesagt, jo, klären wir, im Auto sollte Platz sein, alles kein Thema. Und das hat mega gut geklappt. Der hat mir das Rennen war am Samstag, der hat mir am Sonntag die Fotos schon geschickt. Also falls ihr mal da irgendwie jemand braucht, Timo Voss, Timo.Voss auf Instagram, das ist euer Mann. Saugut gemacht, super spontan, super easy in der wirklich sehr kurzfristigen Zusammenarbeit mir den Arsch gerettet, dass wir da trotzdem Fotos von haben. Und jetzt kommt's zum eigentlichen Ereignis: Die Jungs haben das Ding eingetütet. Louis Bengelsdorf gewinnt die Radbundesliga 2023 und das Punktetrikot und das Team gewinnt die Teamwertung. Also bockstark overall. Ich ziehe meinen Hut vorm LV Brandenburg, die haben das wirklich unfassbar gut gemacht. Ein paar von denen gehen jetzt in U23, ein paar haben noch ein Jahr. Wir sind auf jeden Fall krass stolz, da mit denen irgendwie zusammenzuarbeiten, da involviert zu sein, auch eine super gute persönliche Basis mit denen zu haben, zu sehen, wie die Bock drauf haben. Die haben ja ursprünglich, haben die uns quasi angesprochen, dass die gern mit uns zusammenarbeiten wollen, weil es ist relativ untypisch, dass du auf Junioren-Level Radausstatter hast. Da kümmert sich im Prinzip jeder um seins, beziehungsweise die Eltern kümmern sich drum und dementsprechend hast du dann entweder gutes oder schlechtes Material, je nachdem, was sich die Eltern leisten können. Ne? Und die haben sich halt drum gekümmert und haben gesagt, ey, hier, von uns allen ist es das Ziel, auf dem höchsten Niveau zu fahren. Lass uns gucken, dass alle im Team das beste Material haben und haben sich darum gekümmert, haben uns angesprochen mit einer Präsentation und bist ja voll U19, ne? Das sind alles mehr oder weniger, das hören sie bestimmt nicht gern, aus sind mehr oder weniger noch Kids, so, ne? Und das ist schon richtig geil. Die haben das selber im Prinzip auf die Beine gestellt. Die, muss man auch sagen, auch Hut ab für die Betreuer, die haben die machen lassen, ne? Ist auch nicht immer üblich, dass man im deutschen Radsport quasi freie Hand kriegt, wenn man irgendwie was Neues machen möchte. Wurde belohnt, die Leistung von denen wurde belohnt, dass der Einsatz und so, also echt, echt geil und freue mich drauf, was da alles noch so kommt. Richtig, richtig stark.
Ist es ehemalig LKT Brandenburg?
Ja.
Oder haben die sich, oder anderer Sponsor?
LKT war das Männerteam vom Landesverband Brandenburg im Prinzip, weißt du?
Da wurde der Voss noch früher Trainer. Ja. Das ist jetzt auch schon
ja, genau, vier also, oder genau, fünf Jahre her oder sowas. Und LV Brandenburg ist ja nur bis U19 und drunter. Ist im Prinzip der Landesverband, ist wie Verein mehr oder weniger, genau. Und LKT, wenn ich das jetzt, vielleicht ist es auch völlig falsch, dann lernt ihr jetzt was Falsches. LKT ist, glaube ich, dann einfach das Elite- oder KT-Team gewesen von denen.
Okay.
Je nachdem, auf welchem Level die dann waren. Genau. Aber die Verbindung steht auf jeden Fall, deswegen gibt es da auch die gute Infrastruktur und so und passt schon echt alles bei den Jungs. Genau, da haben wir uns.
Ja, wie du sagst, ja auch bemerkenswert, was für das Alter zu sagen, ey komm, wir gehen da jetzt einfach mal auf eine Brand, also in dem Satz auf euch zu, wir machen jetzt mal eine Präsi und sagen so, ey, wie sieht's aus? Habt ihr Bock? Schon nice.
Ja, also, voll. Ja, es ist einfach in dem Alter schon die Eigeninitiative zu haben, das machen zu wollen und so, ne? Und die gehen ja auch alle zur Schule und alles. Also die haben ja auch was zu tun. Aber da einfach zu sagen, wir wollen das hier, wir wollen das geil aufziehen, wir wollen das geil machen und so. Ich meine, und dann haben wir halt geguckt, okay, wen können wir noch mitbringen? Hier ist Scope, die Laufräder, die waren direkt am Start, die haben gesagt, jo, machen wir hier kurzfristig, zack, Material rübergeschickt. und echt cool. Also insofern, richtig schönes Projekt und ich bin sehr gespannt, was aus denen wird, die dann quasi da rauswachsen und wer da alles nachkommt und so. Aber sieht auf jeden Fall gut aus für die deutsche Zukunft, deutsche Radsport-Zukunft. Leute, wir kümmern uns.
Wir kümmern uns. Ja, nee, ist doch auch geil, wenn man da dann halt im Fahrradfeld halt nicht nur selbe Trikots hat und wenn man, wenn es hochkommt, vielleicht noch dieselben Bidons, sondern halt wirklich von quasi Kopf bis Fuß inklusive Rad.
Klar.
Halt nochmal schön auf Zack zu sein für die Optik und auch auf der Straße das Fahrgefühl.
Also genau, das gibt dir ja als Team auch ein ganz anderes Gefühl, ne? Wenn du irgendwie in einem Team bist, wo du so vereinsmäßig zusammengewürfelt wirst, und der eine fährt halt irgendwie eine krasse Krücke von vor 15 Jahren, die der Vater schon gefahren ist, und der andere hat irgendwie ein neues S-Works und der nächste hat so. Ja. Ist ja schon, also kann ja kein geiles Teamgefüge dann irgendwie sein, so. Deswegen schon krass, dass die das vor allem in den jungen Jahren schon so verstanden haben, worum es auch geht, so. Und das umgesetzt haben und ja, nö, macht Spaß. Auf jeden Fall geil.
Ja, und dann...
Das war der Radsportanteil.
Das war der Radsportanteil. Ja gut, die Welt ist ja mittlerweile auch...
Genau, gab ja noch ein kleines anderes Rennen. Da müssen wir eigentlich auch noch mal ein bisschen drüber reden. Ne? Da gab es ja, also... Ja?
Zwei eigentlich noch. Also einmal Vuelta und dann nochmal mit Van der Poel, soweit ich weiß. Ja,
Super 8 Classic.
Aber wir fangen
einfach mal mit der Vuelta an, weil... denke, da haben wir Meinungen zu. Ich glaube, wir müssen gar nicht so weit vorne anfangen, weil die ganze Sepp Kuss und Free Kuss, ihr habt es alle mitgekriegt, alles absurd. Vor allem alles absurd, wenn man sich das Team im großen Ganzen irgendwie mal anguckt, was da so passiert. Wenn ich mich richtig erinnere, zieht sich Jumbo zurück als Hauptsponsor aus dem erfolgreichsten Team, was es irgendwie in der letzten Zeit mal gab. Bisschen komisch. Dann war da auch noch dieser unschöne, ich glaube, es ist alles noch nicht richtig bestätigt und so weiter und so fort, aber dieser unschöne Vorfall mit Michael Hessmann und dieser positiven Probe, die auch irgendwie nicht, auch nicht gut aussieht für das Team. Dann ist allgemein, sieht es komisch aus für das Team, dass die einfach so überlegen sind. Aber
ja, so ein bisschen so Ineos-mäßig. Früher waren doch auch, erst fand's alle geile irgendwie. So. Ja. Also und dann war ja auch immer so, jetzt wieder Ineos vorne. Oder ja.
Aber es gibt ja gar keinen Grund für irgendwelche Spekulationen. Ich fand's nur krass zu sehen, wie schlecht sowas funktionieren kann, dann letztendlich, wenn man sagt, okay, wir haben hier einen Sepp Kuss, der hat die Chance, der war essentiell beteiligt an den 6 Titeln der letzten Jahre. Lass den Mann in Ruhe fahren, ey.
Ja.
Naja, das hatten wir auf jeden Fall schon. Er hat es ja zum Glück geschafft. Das wäre auch einfach nur.
Ja.
Ich glaube, die haben das gemerkt nach der Etappe. Hat die PR-Abteilung hat angerufen, Leute, wollt ihr uns eigentlich verarschen? Weil wir hört auf mit der Scheiße. Haben Roglic ein Bein abgeschnitten und seitdem ging's. Also das,
Platz 1, 2 und 3, gell?
Ein kurzes PR-Debakel für dieses Team, was ja dann offensichtlich auch auf der Suche nach einem neuen Hauptsponsor ist. Und wenn man sich das anguckt, sportlich vielleicht gewonnen, aber menschlich auf jeden Fall reichlich verloren. Vor allem Roglic, würde ich sagen. Hatte das Gefühl, dass Vingegaard nur mitgefahren ist, weil der selber dann Schiss hatte um seinen Rückstand auf Roglic. Und deswegen ist er einfach nur mitgefahren, aber der ist ja keine einzige Führung gefahren. Aber gut, dit war dit. Sie haben nicht besonders viel für ihr Image und ihre Sympathie getan, außer Kuss natürlich. Starker Typ, stark, dass er durchgefahren ist. Und auch stark, dass der meinte, dass die letzte Etappe die schwerste von allen für ihn war. Und das zeigt mal, was für ein Spektakel diese letzte Etappe war. Hast du sie geguckt?
Ich glaube, 21 Etappen gab es, gell?
Genau.
Soweit ich weiß. Und ich glaube, ich habe nur...
Nee, du wüsstest, wenn du die letzte gesehen hast, weil die war wirklich einfach nur krass. Weil die halt, das ist ja dann so, ist ja wie ein bisschen wie bei der Tour auch, ne? Du fährst halt so einen Stadtkurs Und in Madrid ist der halt besonders geil, weil der halt krass viele Haarnadelnkurven hat, weil die halt immer hin und her fahren auf den großen Straßen. Was halt für die Zuschauer super geil ist, weil die halt super oft sehen. Und dann war noch der spicy kleine Fact, dass Caden Groves, der Sprinter von Maurice Ballerstedt quasi, der, da kommen wir gleich noch zu, reden wir gleich noch drüber über Maurice Ballerstedt, der hatte das grüne Trikot, aber relativ knapp vor Remco. Und Remco hatte richtig Bock. Remco im gepunkteten Trikot hatte richtig Bock. Und
ich wollte nämlich schon sagen, weil der hatte der nicht das Bergtrikot?
Genau. Gell? Der hatte das Bergtrikot, aber
wo auch. Der da irgendwann mal, das war doch auch, wo der da irgendwie gefühlt mit 2 Stunden Vorsprung angekommen ist, dann am nächsten Tag irgendwie mit 37 Minuten hinten rein. Aber der ist ja, das ist gestört, der Typ, ey Junge, der hat überhaupt nicht, der ballert einfach diese eine Etappe mit diesen 3 Bergen, wo der sich irgendwie nach Kilometer, keine Ahnung was, gedacht, so komm Leute, ey, fuck you, ich gebe jetzt einfach Gas. Hätte er irgendwie gefühlt die halbe, aber. Ja, Madrid.
Auf jeden Fall war es halt so, dass Remco hätte in den Bonussprints Caden Groves das grüne Trikot noch abnehmen können, was halt der Super-GAU für Alpecin gewesen wäre. So. Dann geht Remco in eine Gruppe, was muss Caden Groves machen? Geht auch in die Gruppe. Und dann letztendlich irgendwann stand eine Gruppe von Groves, Remco, Gunner, Kemner, Dens und Rui Costa und noch irgendeiner, die einfach so absurd am Gashahn gedreht haben. Dass du einfach mal, und das war so geil zu sehen, weil du hast gesehen, was die eigentlich zu leisten fähig sind. Die sind halt da irgendwie mit 60 Dingern die ganze Zeit lang geballert, ne? Die sind halt die ganze Zeit Anschlag gefahren. Vorne und das Feld war die ganze Zeit so 15, 16 Sekunden hinter denen. Und die haben das halt nicht geschafft, ne? Die haben das hinten probiert zuzufahren, die haben das nicht geschafft. Aber wie auch mit den beiden besten Einzelzeitfahrern der Welt. Und dann einem Caden Groves, der auch noch richtig Bock hatte. Also das war wirklich die geilste Etappe, die ich vielleicht je, auf jeden Fall seit langem gesehen habe. Weil du einfach gesehen hast, das passiert, wenn du die halt mal von alleine lässt und die mal richtig drauf treten die ganze Zeit. So, und dann wurde es, das war geil, dass sie es fast gehalten haben. Dann wurden sie eingeholt. Es kam, also die Ausreißer wurden kurz vorm Ziel eingeholt. Es kam im Prinzip zu einem, optisch sah es aus wie ein Feldsprint, aber es haben trotzdem die Ausreißer quasi vorne, sind vorne gesprintet. Caden Groves hat trotzdem noch gewonnen, nach einem super langen Sprint, / Leadout von Remco, weil er dachte, gut, jetzt Hauptsache einer von den Ausreißern gewinnt und nicht die aus dem Feld. Und dann, weiß gar nicht genau, ich glaube, Nico Denz ist sogar noch Dritter geworden, was auch bockstark ist nach dem Ausflug da in der Fluchtgruppe. Und war auf jeden Fall geil anzusehen. Also wer die letzte Etappe noch nicht gesehen hat, weil man denkt ja, letzte Etappe, kleines Showfahren, hier dann mit Champagnerflöte und so. Haben sie auch alles gemacht am Anfang. Aber als sie auf den Stadtkurs gekommen sind, war Schluss mit lustig. Und
dann wurde es richtig heiß.
Auf jeden Fall die letzte, keine Ahnung, Stunde oder so, die kann man sich mal schön in voller Länge angucken. Da war mal richtig Radrennen. Das war einfach nur geil zum Gucken. Viel geiler als das, was ich bisher gesehen habe, so was so auf der Champs-Élysées passiert, wo es ja wirklich sehr berechenbar immer ist. Hast eine Gruppe, die darf da so ein bisschen fahren, dann wird sie wieder eingeholt, da gibt's einen Sprint Royal, was ja auch cool ist, ist ja auch für die Sprinter geil, aber das gestern war einfach nochmal viel, viel geiler. So richtig, das war wie Juniorenrennen, nur halt mit World Tour Power.
Geil. Ja, das muss ich mir, glaube ich, nochmal reinziehen.
Unbedingt, Alter, das ist so geil. Da sitzt du vorm Fernseher und hast einfach richtig Bock, auch wenn du natürlich nur einen Bruchteil dieser Leistung irgendwie leisten kannst, hast richtig Bock, dich aufs Rad zu setzen und dir richtig einen einzuschenken. Das ist einfach Hammer. Einfach nur geil.
Ja, hätte ich gucken. Das hätte ich gucken sollen. Aber gut.
Ich trinke mal hier nochmal einen Schluck von meinem Energy-Drink. Kann man sagen, es ist, haben wir schon gesagt? Nee, Montagabend ist es. 19.45 Uhr.
Montagabend.
Auf euch.
Genau. Ja, ab in die Woche, gell, in den Mittwoch.
Ah. Ja, für euch Mittwoch. Ey, das ist für mich immer verwirrend. Aber für euch ist Mittwoch. Ich hoffe, ihr hattet auch einen guten Montag, so wie wir.
Ja, ich merke das auch immer, wenn ich hier in Frankreich bin. Ich habe auch immer so den Zeitverlust. Ich check halt gar nicht mehr, wann irgendwie welcher Tag ist, wenn man so raus
ist. Aber das ist hier. Geil. Das ist ja genau der Zustand, den man im Urlaub erreichen will.
Ja. Gut, ich habe im Hintergrund habe ich immer noch diese ganzen Arbeitssachen. Bei meinem Vater habe ich kein Internet. Das stresst mich. Dann muss ich mal eigentlich zu meiner Ma
Du hast da kein Internet, aber ihr habt Wein gemacht, wa? Was? Erzähl mal ein bisschen darüber, was war da los?
Ja, also wir haben nicht Wein gemacht, mein Vater macht ja Wein, also beziehungsweise ist ein Projekt, der macht das jetzt nicht hauptberuflich oder so, also ein Projekt seit ein paar Jahren und er hatte, wir haben den Wein von 2021 probiert, der ist sehr gut und der hatte in so Magnumflaschen, der hatte Schiss gehabt, ah, vielleicht war es zu warm, weil es ja sau heiß war, so vor ein paar Wochen. Und dann haben wir abends eine Magnumflasche getrunken und es war gut, also es war kein Problem, es war kein Essig. Und vor, ich glaube, 2 Wochen oder so hat er bei sich im Wingert mit einem Freund geerntet und das schon mal alles, eingelagert, fermentieren lassen etc. pp. Und davor war es so quasi federweiße, was ja dieser süße Wein ist mit ganz, 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 ganz bisschen Alkohol. Und da haben wir jetzt nochmal probiert, ist der Alkohol, ganz, ganz wenig, mit ganz, ganz viel Zucker und wenig Alkohol. Und jetzt geguckt nach, 10 Tagen, wie so gesagt, dieser Fermentierungsprozess, ob der gut gegangen ist. Da haben wir das probiert und da war jetzt kein Zucker mehr drin. Oder minimal und viel Alkohol, oder was heißt viel Alkohol, so 12-13% sowas im Dreh. Und das haben wir einfach gedippt, um zu gucken, ob das soweit gut ist. Ja, also ob man, ob da alles richtig gelaufen ist. Weil manchmal weiß man ja nie, da macht man ein bisschen zu viel oder zu wenig Temperaturen. Und und das haben wir da, hatte mein Vater gesagt, ah komm, lass mal testen. Gerade wenn man 2-3 Leute ist, dann hat man nochmal 2-3 verschiedene Meinungen vom Geschmack her und so. Weil man jetzt nur selber da trinkt, sagt, oh ja gut. Aber wenn jemand sagt, ah, ich würde nochmal einen Tag oder es bitzelt noch oder ist vor allem sehr bitzelig. Und also, aber es ist krass, wie trocken es hier ist. Aha. Das ist krass, wir haben super viele Weinreben gesehen. Gut, man merkt es halt nicht, weil die Weinreben ja alle grün sind. Und daher fällt es jetzt nicht so auf. Es hat jetzt 2-3 Mal geregnet, aber halt zu wenig. Immer nur mal so eine Dreiviertelstunde und noch nicht mal eine halbe Stunde, 10 Minuten mal
wirklich
kurz.
Wirklich so wenig?
Ja.
Krass.
Also von daher muss jetzt eigentlich im Herbst irgendwie ein bisschen mehr. Also man hat doch einige Reben gesehen, wo die Trauben komplett so, ja, so fast schon wie
so Rosinen, so krunkelig.
Genau. Wo ich mir dann auch dachte, so, okay, krass.
Ist das so untypisch für die Zeit jetzt gerade?
Also trocken ist es eh hier, das ist keine Frage. Und gut, die Wurzeln von den, von den Weinreben, die sind ja super tief. Ich glaube, die können bis zu, lass mich nicht lügen, 70 Meter tief sein oder so. Also die gehen richtig, umso älter, umso tiefer gehen die. Aber dieses Jahr oder den Sommer war es echt so krass heiß, dass du es richtig gemerkt hast, auch beim Wein. Also, aber gut, die können es auch ein bisschen, die halten auch was aus. Aber selbst wenn die Winzer hier sagen, es hat zu wenig geregnet und hier regnet es echt wenig oder gar nicht, dann hat es schon was zu sagen. Ja. So, ohne dass ich jetzt da hier der große Winzer bin oder so. Aber es fällt halt schon auf, wenn du so durch den Weinberg, durch den Wein läufst, so, ob die Trauben dran sind. Und wenn ja, dann noch zu der Zeit, weil mittlerweile 18. September.
Und man darf dann ja auch nicht, man darf ja gar nicht in der Zeit vor allem auch gar nicht wirklich gießen oder so, ne? Oder wässern. Ist das nicht auch so?
Ja, die hatten auch mal vor 2-3 Wochen haben die hier so, oder ja doch, 2-3 Wochen war das her oder einen Monat oder so, weil es so heiß war, haben die den Dörfern mal so einen Tag das Wasser abgestellt, aber auch gerade so als fürs Mindset, so ein bisschen so, ey Leute, passt auf, also geht vorsichtig mit dem Wasser um, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, den Salat abwascht, fangt vielleicht das Wasser auf oder halt so, weißt du, wo man sich normalerweise keine Gedanken drüber macht.
Man muss mit den Maßnahmen kreativ werden, wenn man nicht einfach ein Brandenburger Tor ansprühen kann.
Eben.
Einfach mal Wasser abstellen.
Und das haben wir hier. Genau, einfach mal sagen, so von 8 bis 17 Uhr, 19 Uhr, finito Wasser, gibt's nichts.
Ja gut, aber
aber ich glaube, das ist für die Leute ja auch nochmal so ein, ja, so ein, das gibt denen dann nochmal so irgendwie so eine,
Ja gut, aber dort auf dem Land haben die ja eh auch eine ganz andere Verbindung zur Natur, zur Umgebung und auch so von der Wahrnehmung her, oder? Ist ja was anderes, als wenn du in Berlin mitten in der City wohnst, als wenn du dort bist, umgeben von Weinbergen und Zip und Zapp. Also da hat man, ist das Verständnis wahrscheinlich auch ein bisschen größer.
normal, das fällt, glaube ich, bei uns dann nur in Berlin auf oder in Deutschland generell, wenn so Wasserspielplätze, weißt du, für Kinder oder weißt du, diese Hydranten oder so, wenn die dann irgendwie mal ausgestellt sind, wo man sich gesagt hat, ah, die letzten Jahre, hä, waren die doch immer an und dann denkst du dir so, hä, es ist doch sau warm. Warum kommt da jetzt irgendwie nichts raus? Aber ja, gebe ich dir recht, klar, hier draußen auf dem Land sieht es nochmal anders aus als in Berlin, wenn man einen Wasserhahn auf und ja, kommt das Ding halt raus, gell?
Ja, und ich glaube auch, dass die Leute, also ich probiere das tatsächlich alles immer schon sehr zu begrenzen, aber ich glaube, dass die Leute hier auch relativ wenig Verständnis dafür haben, für so Basics oder gefühlte Basics wie Wasser irgendwie so zu sagen, so, nee, da mache ich jetzt weniger. Aber das halt macht schon
voll, einen krassen Unterschied, voll. Ne?
Also,
voll. Und was mir auch wieder aufgefallen ist, ohne dass ich jetzt hier schon Rad gefahren bin, du hast ja dann immer Vendange, heißt es ja, also die Weinernte, hast du überall so Schilder in den Dörfern, auf den Straßen, so Achtung, na. Und gerade als Fahrradfahrer, Fahrradfahrerin oder einfach als Wattner, ist es auch nicht, also nicht, ich will jetzt nicht sagen, nicht ungefährlich, ja. Wir gucken ja schon immer rechts und links, was von der Straße aus ist. Aber gerade in diesen Monaten Ende August, Anfang, Mitte September, ist es natürlich die Häufigkeit höher, dass mal aus dem Wingert oder so die kleinen Traktors rauskommen. Oder auch in den Kurven nicht nur der Rollsplit, den wir ja so alle lieben, sondern dass manchmal auch einfach der Wein umfällt. Also beziehungsweise wenn die in die Kisten ladern und dann fällt ein bisschen raus. Und wenn der Traktor da, keine Ahnung, 50 Mal lang fährt, merkst du schon, dass sich wie manchmal so ein Film auf der Straße bildet oder auch in den Dörfern merkst du, wenn die dann zu der Kooperative fahren oder zum Weingut, dass die Traktoren dann halt auch durch den Wein, also durch die Weintrauben, fällt runter, tschatschat, und dass es da dann auch immer wie so ein Film auf der Straße ist oder krass. Man riecht es, weil es so nach Vinegar riecht oder so.
Ja, krass.
Also von daher Obacht.
Und du hattest gepostet, dass man auch gar nicht mehr besoffen sein darf als Vigneron.
Jäger. Nee, das war, glaube ich, als Jäger.
Als Jäger war das. Ich dachte, als Winzer.
Ja.
Jäger dürfen nicht mehr besoffen sein. Das ist aber ärgerlich.
Nee. Hier gerade auch in Frankreich, da habe ich auch gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also das kann doch wohl nicht wahr sein. Und ich habe es gemerkt, weil wir waren, also nicht, dass ich jetzt hier jagen war, aber wir waren gestern war Sonntag, genau, waren wir in Narbonne, in der Markthalle, das ist so eine große Markthalle, und so, die hat dann immer bis 14 Uhr auf. Und dann haben wir gesagt, ah ja, komm, manchmal davon, komm, wir gehen in die Markthalle, weil gestern war so ein Wetter, es war so richtig, richtig grau, richtig grau, die Decke hing, also du hast aus dem Fenster, du hast den Wein gesehen, aber es war richtig grau, aber es war nicht kalt, ja, es war sau warm.
So drückend ist es dann, ne?
Ich sag, genau. Und meine Freundin ist noch ein bisschen am Kränkeln. Dann dachte ich, okay, komm, wir wollen ja in die Pyrenäen noch wandern gehen. Gut, das hat sich jetzt alles ein bisschen verschoben. Aber ich habe gesagt, es macht doch keinen Sinn, wenn du am Kränkeln bist und wieder auf ein paar tausend Meter hochgehen. Nicht, dass wir dann so dass ich den Reinhold Messner machen muss, weißt du, und dich zurücklassen
muss. Und musst dir die Zehen abschneiden, weil sie einen Schnupfen hat.
Eben, weil Gipfelstürmer, weil das hat immer Prio, oben zu sein. Egal, was, ob Verluste sind oder nicht, gehen wir doch in die Halle, ich sag schon, Kleinmarkthalle wie in Frankfurt. Und jetzt sind wir kurz vor 12 hin. Dann gibt's halt alles: Fisch, Gewürze, Bäcker, Obst, Gemüse, Metzger. Du drehst durch. Ich esse ja sonst wenig Fleisch, super wenig Fleisch in Berlin. Boah, aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, an alle Veggies, sorry. Aber ich versuche mir auf jeden Fall immer die Koteletts reinzufetzen, weil die sind einfach so
die
gut.
Sind auch geil,
die Entrecotes, die sind so
aber
gut.
Aber du weißt auch ganz genau, wo es herkommt, ne? Das ist halt das Geile.
Genau, du gehst zum Metzger. Bei meiner Mutter, ich war eben bei meiner Mutter auch, ich nehme jetzt bei meiner Mama auf, die meinte, geh noch kurz zum Metzger, ist so 200 Meter um die Ecke, ein kleiner Metzger. Wow, du hast da drin Produkte, du drehst durch. Und bei der Markthalle war auch einer, es gibt ja dieses Steak Frites, was man in Frankreich auch isst, was im Endeffekt wie so ein Burger Patty ist, was so die Kids so. Und das ist ja aus saugutem Rindfleisch, was die vor dir in die Maschine, in den Fleischwolf machen und dann schaff, schaff mit der Maschine so rausholen. Und da gibt es so einen kleinen Laden, der ist nur spezialisiert, der macht nur Steak Haché, also diese Patties. Ja. Da muss ich mal, ja, genau, Hacksteaks. Naja, wir hatten aber überlegt, wir machen Fisch. Und haben das erste Mal, waren beim Fisch, bei der Fischfrau, weil, ja, wir wollen Barbecue machen, Fisch, wir sind drei Leute. meinte, ja gut, also wir hätten die großen Doraden, haben wir so, ja doch, kennt man. Dann Lude Meer, hat man auch schon gemacht. Und dann haben wir Saint-Pierre gegessen, den Fisch, oder beziehungsweise haben uns den Fisch geholt, 600 Gramm mit Kopf. Saint-Pierre, Petersfisch heißt es, genau, Petersfisch. Der hat so eine riesige Fresse, hat der uns so ein bisschen so, wird so Ostatlantik wird der gefischt, immer bei Nacht. Meinte, sie ist der beste Fisch von der Quali, das ist so ein Deluxe-Fisch. Denkt man erst nicht, wenn der da so liegt, weil der schon ein bisschen grob aussieht. Und nee, dann haben wir den gemacht, jede Seite 2 Minuten auf dem Grill. Wow, richtig gutes, festes Fleisch. Also so weiß und ein paar Kartoffelchen dazu. Wow, richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Und dann hat mir gesagt, ach komm, wir brauchen noch was für einen Anfang. Dann hatte ich mir gedacht, okay, pass auf, die hatten da Thunfisch aus dem Mittelmeer. Okay, gut, man könnte eigentlich auch so ein kleines Stück Thunfisch nehmen und Dings machen. Klein hacken mit Limette.
Tatar oder
so? Tatar, Thunfisch-Tatar. Na, er sagt, nee, komm, wir nehmen sowieso Langusten, nicht die großen, weil die großen Langusten hat das Kilo 90 Euro gekostet. Haben so kleinere genommen, aber die so einen langen Arm haben. Und da hatte ich auch so eine Chilis, Olivenöl, ganz, 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 ganz kleine, wie heißt die? Nicht Zwiebeln, sondern Knobi, Zitrone und Olivenöl, das, die da drin reingelegt, im Kompletten und dann auf den Grill gelegt, so, keine Ahnung, 2-3 Minuten.
Puh, geil.
Das war auch geil. Boah, das war richtig geil. Aber um den Bogen zu den Jägern.
Ich wollte gerade sagen, irgendwann müssen wir zu den Jägern zurückkommen.
Ja, genau, zu den Jägern und dem Alkohol, genau. Und, also du machst am Markt, wie gesagt, und von 12 bis 14 Uhr ist Sonntag, macht der Franzos dann halt auch gerne, nicht Marktfrühstück, aber geht dort essen, weil du hast in der Markthalle hast du auch so kleine Bars und Bistros. Also sprich, du kannst da hingehen, bestellst dir deine 2 Rosé, deinen Ricard und sagst, hier, ich will noch so gern so eine Seefrüchteplatte haben. Und dann brüllt er halt rüber zu dem Fischmann, meint so, ey, hier, Kollege, ich mach mal Seeplatte fertig. Also keine Austern, Krustacee und den ganzen Krempel. Oder ich will ein bisschen so Charcuterie, weißt du, so Salami und so ein Krempel. Oder du läufst rüber zum Käsemann und sagst, hier, machen wir mal so einen Käseteller.
Das ist auf jeden Fall die Veganer-Folge.
Genau, das ist die Veganer-Folge. Und dann meinte ich so, komm, meinte ich zu meiner Freundin, ich meine mich zu erinnern, oder ich weiß es noch, wo ich früher mit meinem Vater war, das ist schon über 10 Jahre her, 12 Jahre her, sind wir immer zu einem Bar-Resto gegangen, wie in dieser Markthalle ist, Chez Belel heißt es. Und dort hast du dann halt dein Entrecote, dein Steakfried, was auch immer du da halt auf dem Grill haben wolltest. Also das so, und außenrum ist die halt diese Marktstände und außenrum kannst du dich so an die Tresen setzen. Und da habe ich dann immer, hat man dann früher gesagt, hier, pass auf, ich will das Entrecote oder Faux Filet oder was weiß ich, was die halt haben. Dann hat er das so rübergebrüllt zum Metzger, der war so, keine Ahnung, 5-6 Meter weiter. Der hat's gepackt und das Steak einmal geworfen. Der hat das immer so gefangen. Tschaff. Und ich habe schon mal gefragt, warum? Und der war ehemaliger Rugby-Spieler. Siehst du auch, alle haben so Rugby.
Rugby, Riesendinge.
Momentan ist ja, gerade hier unten, Toulouse, Béziers, was haben wir denn noch?
Ich hab Freunde, die haben in der Nationalmannschaft gespielt, Rugby für Deutschland. Und die waren auch ständig in Frankreich und immer in Toulouse und so. Ja, das ist echt krass.
Auch eine ganz krasse Statur, gell? Auch ganz anders.
Die Bros sind anders drauf und die Bros und Sis, alles richtig krass. Gebt euch mal auf YouTube so eine Compilation von Sebastian Chabal. Das war so ein französischer Superstar. Ja, der Schlichter, ey.
Der war so
fies,
Alter. Der hat auch irgendwann Werbung gemacht für so einen französischen Metzger, der so Steaks gemacht hat. Ey, der Typ, der ist einfach zu hart, gell? Ey, da willst du gar nicht erst den Ball fangen.
Da möchtest du nichts mit zu tun haben.
Ey, Junge. Nee. Und aktuell ist ja auch die Rugby-Weltmeisterschaft, die findet auch in Frankreich statt. Und Frankreich hat auch vor, ich glaube, vor einer Woche oder zwei Neuseeland geschlagen. Ach, oder ich glaube, das erste Mal wurde überhaupt in der Geschichte Neuseeland geschlagen. Gegen Uruguay sind sie auch weiter. Und ich bin mir nicht sicher, warte mal, 18. September, doch, das heute. Ich glaube, heute spielen die auch wieder. Aber ich bin ja jetzt auch nicht so intuit, aber man sieht es, überall steht Allez les Bleus, Frankreich fahren. Und ich habe schon gefragt, meine Mama, was ist denn hier los und so weiter. Ah, stimmt, ja, krass, Rugby-WM. Auf jeden Fall, wir sind bei dieser Bar, bei dem Typ. Ich sag so, wir gehen auf jeden Fall dahin, weil ich will da mein Steak essen, weil ich weiß, das ist so geil, du bestellst dein Steak, dann brüllt er es rüber, dann fängt er es. Ich gehe dahin, schmeiße so, jo, was geht, alles fit. Hier, ich brauche zwei Tische, weil es war schon kurz nach 12, kurz vor 12 alles leer, also an diesen kleinen Restoständen und die Markthalle ist voll, 12 Uhr, bam, alles voll. Ich so, scheiße. Ja, ja, aber heute schmeißt er keine Steaks. Ich so, ah, oh, fuck. Naja, dann sind wir neben dran gegangen, was auch super geil war, auch hängen da überall diese Rugby-Dinger drum und hast da dein Entrecote, was bei 350 Gramm anfängt, tata. Musst du dir mal vorstellen, du kannst ja Rinder-Tata bestellen, das ist einfach 500 Gramm. Das ist so grob. Knallt immer mittags um 12 Uhr 500 Gramm Rinder. Tata. Weißt du, was ich meine? Das ist gestört. Also, das ist eh krass. Also, wie in Frankreich, wenn die Fleisch essen, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Die kaufen auch einfach Käse ein für 60 Euro.
Ja.
Boom. So, weißt du, also, naja, wie auch immer. Dann haben wir da halt, ein Entrecote uns geteilt. Und genau, und da wurde auch schon schön gepichert, weil man hat mal hier da zwei Rosé getrunken, da nochmal zwei Rosé getrunken. Hier, dann kam der von nebenan, meinte, ah, er hat mir eine Flasche Ricard, also nicht nur ein Gläschen, sondern eine ganze Flasche. Ja, da war man auch auf jeden Fall, war ich gut bedient, ey, mein lieber Scholli.
So, und jetzt die Jäger.
Ja, und dann meinte ein Kollege zu mir, hier, du bist doch unten in Frankreich, pass auf beim Jagen mit dem Bobby, da ist jetzt anscheinend, du darfst jetzt nicht mehr hier auf Ricard durch die Gegend rennen und rumballern. Wie bescheuert, weil Frankreich ist ja auch so eine Jagdnation, habe ich den Eindruck, oder ich kenne es von ja, hier, dass oft immer so die Jäger.
Also wenn ich kenne es aus Südfrankreich, dass die Vögel jagen.
Ja, das gibt's auch noch. Eigentlich auch richtig krass, irgendwie so Singvögel, wenn die da wenn die da wieder zurück aus Afrika
kommen,
also chillen oder dorthin sind.
Vor so Jägern insgesamt habe ich auch echt wenig Respekt, ehrlich gesagt. Und wenn die dann auch noch so arme Singvögelchen da, also die haben ja wirklich gar nichts. Was soll das? Da ist nichts dran, was man irgendwie isst. Irgendwie, naja. Ja. Nicht gut.
Da gibt's doch, auch dieses eine Rezept, was ist es denn? Das gibt so ein französisches Rezept, da isst du auch irgendwie einen Singvogel. Und der ist in Cognac getränkt oder so. Ist es sogar ein Star oder so? Also was ganz Skurriles. Und weil wie du sagst, weil es sau unangenehm ist, du isst einen Singvogel, isst du diesen Vogel unter einer schwarzen Serviette. Also wirklich? Sprich, du hast den Kopf über dem Teller und hast dann so eine Serviette drüber, so um die Scham nicht zu zeigen oder so. Muss ich mal gucken, wie diesen Singvogel essen in Frankreich, Serviette über den Kopf oder so. Muss ich mal googeln. Ich habe es einfach mal im Buch gelesen oder so.
Also, einfach lassen, einfach die Vögelchen lassen.
Was, ja. Naja, aber genau, das war auf jeden Fall unser Ausflug gestern in die Markthalle. Geil. Und da wird auf jeden Fall immer noch schön einer gebechert.
War für mich persönlich auch die beste Herleitung für dieses Alkoholverbot für Jäger. ey, ich habe, wir haben ja letztes Mal viel über die Basketball-WM gesprochen, völlig zu Recht. Mhm. Und ich hatte so ein kleines Post-Basketball-WM-Tief, was ich zum Glück direkt füllen konnte, weil es gibt nämlich auf YouTube, auf DBB-TV, DBB, Deutscher Basketballbund, klar, die waren so schlau und haben von Anfang an mitgefilmt. Und die haben von der Teamfindungsphase, Kader-Zusammenstellung und so weiter und so fort, gibt's eine Doku, die ist auch noch gar nicht fertig, das heißt, also ist noch nicht abgeschlossen, die heißt Ein Sommer und ich glaube, bis jetzt sind 5 Teile draußen und ist richtig geil. Das ist richtig, richtig gut, richtig, richtig schön gemacht, macht richtig Spaß zu gucken. Ich glaube, die sind alle so 20, bisschen mehr als 20 Minuten lang, die Folgen. Und halt total geil, dass die in diesem Jahr die deutsche Mannschaft bei der WM begleitet haben, wo es ja jetzt eigentlich vorher gar nicht so, sag mal, ich denke mal, die sind davon ausgegangen, dass sie eine 3-Teile-Doku machen oder so, aber auf jeden Fall geil zu sehen, wie sich das so entwickelt, wie das Team zusammenfällt. Man versteht auch, warum das Team so gut funktioniert, weil man die miteinander sieht, die Spieler und so, also schon echt, echt geil, also mal ein Blick hinter die Kulissen, absolute Empfehlung, Ein Sommer auf YouTube vom Deutschen Basketballbund. Richtig, richtig gut. Und als ich das geguckt habe, Und ich habe viel Dokus in letzter Zeit geguckt. Ich habe auch die Kanye West Doku nochmal geguckt und Taylor Swift Doku.
Der war ja auch Döner jetzt essen, gell?
Der war Döner essen. Dann habe ich die Lady Gaga Doku geguckt. Ich habe ganz viele Dokus geguckt. Und auf jeden Fall ist mir eine wirklich eine ganz, ganz traurige Erkenntnis hatte ich da. Nämlich, stell dir mal vor, ich habe in, sagen wir mal, in 5 Jahren habe ich meinen großen Durchbruch. Ja, Riesending. Ja. Ich gehe voll durch die Decke, ne? Wie zu erwarten war eigentlich. Ich gehe voll durch die Decke,
ja.
Riesennummer. Und dann hatte ich die traurige Erkenntnis, dass ich jetzt gerade gar kein Kamerateam die ganze Zeit dabei habe, um dann eine Doku über mich zu machen. Das heißt, der Zug ist schon abgefahren.
Warte mal,
eigentlich müsste man jetzt ja alles filmen, ja. Wenn ich dann in 5 Jahren ein Star bin. Das heißt, ist es dadurch automatisch ausgeschlossen, dass ich in 5 Jahren Star bin, weil ich jetzt gerade kein Kamerateam dabei habe? Kann man so in die Zukunft gucken? Ich meine, bei dir ist ja alles gut festgehalten. Du dokumentierst ja selber.
Ja. Ja. Bei wem war das denn? Bei wem war das denn? War das die Kanye West-Doku von dem einen Typ, der da gesagt hat, so, ey, halt einfach mal drauf? Und du hast immer gedacht, so, hey, krass. Warum ist das, war das so vorgeplant und so? Und der einfach ja doch gemeint hat, dass, yo, häng einfach mit mir ab, gell? Und hat dann über irgendwie so ein paar Jahre einfach gefilmt und irgendwann war dann
ja,
so.
Ja, genau, das war die Kanye West-Doku und der hat seinem Kumpel Cody damals gesagt, der hat nämlich die hat irgendwie so Channel Zero, die haben schon gefilmt, so ein bisschen Chicago-Hip-Hop-Szene. Und der hat dem, und das muss man sagen, Kanye West ist ja loco, so. Aber der hat damals schon so krass an sich selbst geglaubt, dass der gesagt hat, Dicker, film das mal hier alles mit, ich werde ein Weltstar. Und deswegen haben die ja so gestört, die haben ja Filmmaterial von, keine Ahnung, über 20 Jahren. Das ist crazy.
Ja.
Aber in der Doku, wer die noch nicht gesehen hat, auch unbedingt angucken, in der Doku Richtung Ende dann, wenn es so mehr in die aktuelle Zeit geht, merkst du auch schon.
Wie heißt die Doku? Weißt du noch, wie die Doku
Genius war? Geschrieben, oh Gott, wie wird die geschrieben? J-E-E-N-H-U-S oder sowas? Also ein bisschen so wie Lautschrift. Findet ihr bei, ich weiß gar nicht, auf welchen Portalen überall.
Ja. Netflix.
Ja, genau. Auf jeden Fall merkt man, was am Anfang der Doku noch so als, okay, wow, der Typ hat echt ein Ziel und der hat ein Mindset und der ist fokussiert und ist ein bisschen größenwahnsinnig, merkt man dann später, dass genau das unter dem Brennglas des Erfolgs quasi zu seiner Psychose wird, so, weil der dann halt, der Kudi musste, zum Beispiel gab es irgendwelche Szenen, da musste er aufhören zu filmen, weil die Bipolarität von Kanye West so krass durchgekommen ist, dass es halt, er hat sich schlecht gefühlt dabei, ihn dabei zu filmen, so, wie der völlig auskreist plötzlich. Und das ist wirklich interessant zu sehen, diese Entwicklung von einem, ja, von einem Genie, aber natürlich dann auch einem Crazy Dude, so.
Ja, der ist schon grob abgetrüstet. Ja. Mich hat auch letztens jemand gefragt von einer Doku, ich finde den Chatverlauf nicht mehr, der meinte, in der letzten Folge haben wir letztes Mal schon über eine Basketball-Doku geredet oder hattest du letztes Mal über eine Basketball, über viele Dokus?
Pumping Beauty haben wir geredet.
Genau. Die hatten wir ja auch vom MDR, oder war das? MDR, genau.
Ja. Was hatten wir noch? Du hattest deine ganzen politischen Dinger da?
Ja.
Deine Chile.
Aber ich habe gestern oder vorgestern hatte ich jemand in meinen DMs, der hatte mich gefragt, so hier, ihr hattet letztes Mal von so einer Doku geredet, Bene, ich glaube Basketball, und ich wollte dann schreiben.
Ach so, Dennis Schröder-Vlogs. Vielleicht.
Genau, dann denke ich, muss das gewesen sein.
Da muss ich jetzt gerade aber mal sagen, ich habe die Schröder-Vlogs alle gesehen und auch die Ein-Sommer-Doku. Die Ein-Sommer-Doku bietet ein bisschen mehr. Aber klar, wenn du ganzes Kamerateam und Interviews und so weiter hast, ich meine, Schröder hat sich selbst dabei gefilmt zwischen Training und Recovery. Auch interessante Einblicke, aber falls man limitierte Zeit hat, dann würde ich dann doch die DBB-Doku empfehlen.
Okay.
Aber die Schröder-Vlogs nicht von der WM jetzt, sondern halt der macht die ja immer, die sind halt richtig geil, weil dann hat er, wenn er in den USA ist, hat er auch seinen Kumpel, ich glaube Mikey heißt der filmt es dann immer und ist richtig witzig. Sieht man ja auch so beim Training und so, das ist schon gut. Die sind gut anzugucken, die Vlogs.
Ich habe mir die gleich mal direkt mal gebookmarkt.
Das ist eine sehr gute Idee. Und mir ist noch, sagt dir der Name Pavel Sivakov was?
Na, Pavel Sivakov, klar, kennst normal. Du, ne?
Da ist mir nämlich eine Sache, der fährt bei Ineos. Da ist mir eine Sache nämlich aufgefallen und dann bin ich so stutzig geworden, weil der, ich weiß gar nicht, ob es jetzt auf Vuelta war, auf jeden Fall war der irgendwie zweimal vorne raus und wurde dann aber doch noch irgendwie abgesprintet. Nee, was waren das? Das waren irgendwelche, ach nee, es waren diese Eintagesränder und dann wurde irgendwie von Hirschi abgesprintet und nochmal irgendwas. Da meinte der Kommentator, also Pavel Sivakov wird Zweiter und dann, hat der Kommentator gesagt, so, Mark Hirschi und hinter ihm der Franzose Pavel Sivakov. Und ich so, hä? Wie, Franzose Pavel Sivakov? Der ist Russe. Und dann dachte ich mir, gucke ich mir mal an, was da los ist. Denn, falls ihr es wisst, seid ihr super cool. Falls ihr es nicht wisst, wisst ihr es gleich. Pavel Sivakov ist nämlich in Italien geboren und hat in Frankreich angefangen, Rad zu fahren. Und ist aber Russe und hat sich dann aber als Russe hat er seine Solidarität für die Ukraine ausgesprochen und hat seine Staatsbürgerschaft geändert und ist jetzt Franzose. So. Der war da konsequent. Der hat nach Olympia hat er seinen Pass abgegeben und ist jetzt offiziell und auch verbandsrechtlich Franzose und könnte quasi auch, ich glaube, französische Nationalmannschaft fahren. Finde ich aber einen stabilen Step zu sagen, so ey, fuckt mich ab, was hier mein Land und die Regierung oder das Regime macht, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich werde Franzose. Die haben quasi Pavel Sivakov gegen Gérard Depardieu getauscht.
Ja, beim DB heißt der vom Vlasov,
ja.
Von Vlasov von Bora, der ist ja auch gelistet, ich glaube Gesamtklassement 7., 8., 7. Da ist ja auch nichts hinter ihm wegen hinter seiner Nationalität, die ist ja dann auch.
Na gut, aber das ist tatsächlich, glaube ich, bei allen Russen, dass die russische Fahne nicht gezeigt wird, deswegen. Also das hat der sich, glaube ich, also weiß nicht, was dessen Haltung ist, aber das, ich glaube, das suchen die sich nicht aus. Das ist einfach dann eine weiße Fahne als Symbol. Ja. Was ich auch nur richtig finde.
Ja, voll.
Auf jeden Fall, Pavel Sivakov, Ehrenmann, Ehrenfranzose, Le Pavel, sage ich jetzt nur noch. Und ist jetzt ja quasi Landsmann bei dir da. Der gönnt sich auch die Singvögel.
Ja, der gönnt sich auch die Singvögel mit der
Serviette über den Kopf.
Mit der Serviette über den Kopf. Ja, aber apropos Rennergebnisse, ich hatte die Tage kurz mal mit Alex geschrieben, Alex Bregenzer, der ja eigentlich Mountainbiker ist. Und er hat sein erstes Gravel Race gefahren mit den zwei Jungs, die da auch Dings gewonnen haben. Wie heißen sie da in Südafrika? Genau, ich glaube, das sind die zwei. Der eine ist ja
von, da auch aus Würzburg. Von Speed Company oder wie heißen die? Sowas irgendwie, ja, wa?
Ja, doch, ich glaube Speed Company, das ist die mit den lila Trikots. Ja. Und die hatten hier so ein Gravel-Rennen in die Sprachnachricht ist so witzig. Bei Girona, Barcelona hatten die so ein Gravel-Rennen, weil wir geschrieben haben und habe gesehen, ach krass, nur 179 Kilometer entfernt von mir. Und dann meinte er, ja gut, dann sind wir da durch die Gegend gefahren halt, irgendwie, keine Ahnung, 160, 170 Kilometer. Meinte, okay, könntest du auch alles locker mit dem Mountainbike fahren. Und Anfang hat er es noch das Tempo mitgemacht, hat er gesagt, okay, gut, komm, ich mach jetzt mein Ding und fahre hier entspannt mit der Gruppe weiter. Er meinte auch, nach 6 Stunden ist er dann auch ins Ziel gekommen und hätte auf jeden Fall sagen können, ja, also mit 24 kann man schon bei dem einen oder anderen Rennen so einen Bandscheibenvorfall kriegen. Weil das war schon irgendwann mal, meinte er so, boah, in der paar Stunden hast du das so, jetzt aber auch mal gut, ja. Aber 9. Platz, Top 10, nicht verkehrt.
Stark. Nicht schlecht.
Nicht verkehrt, gut, hat auch einen Motor, glaube ich. Ich glaube, der trainiert auch öfters mal mit denen, aber nicht verkehrt. Also ja, Grüße gehen raus, Alex. Ja, mit dem Alex, es ist noch nicht offiziell, wollten wir oder haben wir vor, das Wochenende 14., 15., 16., 15. ist der Samstag, Oktober, ein Social Ride zusammen machen. Wir hatten ja schon mal einen gemacht in Würzburg, den wollen wir aber in Berlin machen. Und aber gut, jetzt bin ich im Urlaub, jetzt hatten wir noch nicht Zeit,
Straße oder Gravel? Das
zusammenzuschreiben und Gravel. Das so.
Ah doch, vielleicht komme ich mit dem Mountainbike mit.
Oktobermäßig, ja. Da ein bisschen durch die Gegend fahren, irgendwie gucken noch, dass wir noch ein nettes Kaffee raussuchen. Ich poke auf 90 Grams. Ja genau, und dann machen wir da irgendwie nice and ride out. Ich denke mal, das Wetter wird hoffentlich gut sein. Genau.
Geil, sehr, sehr geil.
Das ist so Radfahren, News. Ja gut, an dem Wochenende ist ja auch diese Bespoke, oder wie die heißt.
In Dresden, da ist es, ja. Noch eine, ist es eigentlich das erste Mal in Deutschland? Die kenne ich nur aus England. Ist es das erste Mal, dass die auch in Deutschland stattfindet?
Ich bin mir nicht sicher. Weiß man nicht.
Aber auf jeden Fall in den USA war die immer, nicht in den USA, in England hatte die immer krasses Ansehen auf jeden Fall. Ich habe mir das Line-Up so ein bisschen angeguckt. Sieht eigentlich ganz gut aus. Muss man sagen.
Da hätte ich natürlich auch Lust hinzugehen. Aber manchmal fällt es dann alles auf ein Wochenende.
Ja. Wer nicht gerade einen Gravel Ride hat, kann ja hingehen. Da gibt es bestimmt auch einen Gravel Ride. Bin mir ziemlich sicher.
Sicherlich.
Also keine Messe ohne Gravel Ride. Vor allem nicht die Bespoke. Gönnt euch die in Dresden. Dresden, maximal geil zum Radfahren übrigens, die Umgebung in Dresden rum. Das ist schon richtig, richtig gut. Straße oder auch Gravel, das ist schon richtig geil. Mhm. Jetzt ärgerst du dich, ne?
Ich noch nicht. Ja, vielleicht machen wir einfach den Social Ride am Montag um 12 entspannt.
Ja, zu zweit, weil alle anderen halt einfach arbeiten müssen.
Zu zweit.
Sehr geil. Wie ist bei euch mit den Wanderungen? Wann soll es da losgehen? Oder ist jetzt gerade noch so ein bisschen auf der Kippe, weil deine Freundin krank ist?
Ja, genau, die ist noch ein bisschen am Kränkeln und von daher wäre es halt, macht es halt auch mehr Sinn, wenn man fit ist, wenn man in die Berge geht. Und eigentlich hatten wir gedacht, okay, wir fahren heute Morgen, weil ich noch das Auto vom Vater habe bis Freitag, oder dann seine Freundin abholt und der ist bis Freitag noch in der Schweiz. Mhm. Das wäre natürlich perfekt, damit dann mit dem Auto entspannt hin. Ja gut, es sind 2,5 Stunden. Aber genau, und jetzt müssen wir das halt nochmal ein bisschen, müssen wir das nochmal planen, ob wir morgen früh losfahren und dann direkt Aufstieg machen. Morgen ist dann noch gutes Wetter, übermorgen soll es wieder ein bisschen bewölkt, regnerisch sein, was eigentlich ja kein Problem ist, aber gut, auf 2.500, 3.000 Meter sieht die ganze Sache noch ein bisschen anders da aus. Genau, deswegen bin ich da halt bin ich gerade jetzt noch die ganze Zeit am Denken, shit, wie mache ich das denn am besten? Weil nächste Woche wird wieder gutes Wetter, richtig geiles Wetter die ganze Zeit, aber mein Bruder kommt und da wollten wir auch nochmal zusammen Freitagabend ein Essen machen, weil die Konstellation alle zusammen, Family, auch nicht so oft vorkommt. Genau, das ist halt so die ganze Sache, weil ich ja auch noch die Rucksäcke da von Bach-Equipment habe. Die hatte ich ja letztes Jahr mit meiner Mama getestet. Oder was heißt getestet, aber ausprobiert und war damit top überzeugt, aber hatte noch so ein, zwei Features und Gimmicks. Würde das natürlich schon eher in den Pyrenäen, wo es Sinn macht, den Krempel durch die Gegend wandern, als jetzt irgendwie den Prenzlauer Berg hoch.
Ja, stimmt.
Nee.
Du bist pünktlich zum Live-Podcast in Frankfurt wieder zurück. Bis dahin kannst du meinetwegen so lange in Südfrankreich bleiben, wie du möchtest. Und in den Pyrenäen. Hauptsache, du hast Internet, dein Aufnahmegerät und ein Akkuladegerät dabei.
Ja, weil der steht ja jetzt auch bald an. Genau. 29. Oktober.
29.10. im Butch Cup in Frankfurt mit Tanja und Rick. Heimspiel für dich.
Heimspiel, ja. Ich bin auch schon die ganze Zeit, weil bei uns ist der Live-Podcast natürlich gescriptet. Ja. Deswegen haben wir ja das erste Jahr auch in Köln gemacht, hat uns RTL dann nochmal geholfen. Wir haben gesagt, hier so eine Mischung zwischen, genau. Kennt ihr uns da nicht verskripten? Nein, aber da sind auf jeden Fall noch ein paar Catchen da. Also
ja, wer Bock kommt hat, da auf jeden Fall vorbei. Also da Köln von Endemol produziert war, ist nicht zu viel verraten, wenn wir sagen, dass wir nackt waren die ganze Zeit, so wie in allen anderen RTL-Sendungen. Mal gucken, was in Frankfurt passiert.
Ja, wir wissen es nicht.
Wir wissen es noch nicht.
Aber
ja.
Kommt rum.
Ja. Kommt drauf an, wer der Hauptsponsor ist. Ob es Bahnhofviertel ist.
Stimmt, ja.
Oder Oder
Postmann.
Oder Grisos. Mal gucken.
Ja, was steht bei dir die Woche noch an? Oder was geht?
Viel Arbeit. Ich hoffe auch ein bisschen Radfahren. Hab eine neue Sache für mich entdeckt. Ich bin Grenzgänger, ich überdenke alte Muster und war ja immer großer Verfechter von weiße Schuhe, weiße Socken. Hab jetzt aber, der Herbst kommt und ich dachte, okay, Vernunft und so weiter und so fort und vielleicht auch mal was anderes. Hab jetzt den perfekten Schuh gefunden, mit dem man, also das ist eigentlich ein weißer Schuh, mit dem man aber auch schwarze Socken sehr gut tragen kann, weil der so die Zunge ist halt schwarz. Und den habe ich jetzt und das ist halt tatsächlich sehr, sehr geil, weil du kannst jetzt auch schwarze Socken im weißen Schuh anziehen und das sieht trotzdem passend aus, weil die Zunge eh schwarz ist. Und
was ist das für ein Schuh?
S-Works. Ich habe ja da die meine anderen, diese Laces waren...
Mit dem Steinschlagschutz vorne,
ja, mit der Stoßstange. Meine Laces waren ja eh auch schon S-Works. Ist einfach für mich, also ich werde jetzt hier keine generelle Schuhempfehlung machen, weil es Quatsch ist, es ist genauso wie Sättel. Jeder Arsch ist anders, jeder Fuß ist anders. Für mich aber tatsächlich die am besten passendsten oder wie auch immer, weil die relativ breit, die sind vorne so ein bisschen quadratisch eher. Die gehen nicht so spitz zu, was für mich halt immer ein Problem war, was ich dann immer relativ spät erst rausgefunden habe. Und die sind schön, die haben richtig schön viel Platz vorne in der Toebox und jetzt gerade der vor den hatte ich ja den Laces mit Schnürsenkeln, was halt geil ist, was super stylisch aussieht. Dieser hier hat jetzt auch wieder die Boas und der ist auch, ist eh krass. Ist auch dieser Schuh, den hier die ganzen Pro-Teams hier, SD Works und Bora und so fahren. Und ich hatte den jetzt erst zweimal an, aber ich weiß auch, warum die den fahren. Auf jeden Fall ziemlich geil und für mich aber vor allem der Fokus, Performance-Fokus ist bei mir leider abgehakt. Vor allem die Option auf weißen Schuh mit schwarzen Socken, super stylisch. Und noch eine andere Sache, die mir aufgefallen ist mit den komplett weißen Laces, ist auch für mich jetzt eine Option, die Sockenfarbe an die Hosenfarbe anzupassen. Das heißt, wenn du Socken in der gleichen Farbe, die müssen natürlich einfarbig sein, also bunte Socken und so, da bin ich raus, aber einfarbige, sagen wir, du hast eine anthrazitfarbene Hose und du hast genau in der gleichen Farbe Socken, am besten halt von der gleichen Marke, weil dann stimmt's auch wirklich, dann ist das auch ein geiler Look.
Erzählt?
Ja, da bin ich jetzt tatsächlich aufgeweicht, da habe ich mich weiterentwickelt, da gucke ich mal über den Tellerrand hinaus und sage, nicht nur weiß geht klar, sondern da gibt es dann doch noch ein bisschen was anderes rechts und links da draußen.
Ja, also es fängt halt, was ich daraus raushöre, es fängt halt an mit einer, mit einer schwarzen Zunge.
Genau.
Und am nächsten Sommer ist es dann so rote Schuhe. Neon.
Ich weiß nicht.
Aber ey, apropos weiß, ich weiß, da hatten wir ja schon oft den Diskurs, weiße Radschuhe, weiße Socken, dies, das. Und ich habe ja hier, kennst ja sicher, On-Running, ja, die Schuhe von den Schweizern. Wir bauen auch geile Tunnel und der Käse hat Löcher, aber unsere Sohlen ja auch. Was ja so ein bisschen so auf Daddy-Schuhe die letzten Jahre war immer bei mir so, weil die haben ja diesen einen Schuh, den irgendwie immer so alle tragen oder diese ganzen Daddies oder so, wo du denkst so, boah, mit diesem Strap vorne so. Und die hatten mir jetzt diesen Cloud Monster zugesendet mit so dicken Sohlen. Und dann denkst du dir auch so, ja, okay, gut, krass. Ja, so ist schon mehr so Sneaker, obwohl es ein Laufschuh ist. Ich benutze ihn, ich sag's ganz ehrlich, als Sneaker, weil ich super komfortabel bin, wenn ich weiß, ich fahre nicht mit dem Fahrrad und ich laufe mehr als zwei Häuserblocks und in Berlin ist es schon was. Kann schnell mal 3 Kilometer sein. Naja, wie auch immer, und der läuft auf jeden Fall asozial und der ist auch weiß und den ziehe ich auch mit weißen Socken an. Ja, zu diesem Thema halt, wie gesagt, weiße Schuhe, ob jetzt auf dem Rad oder zum Laufen. Aber ich war da anfangs auch erst so, ein weißer Schuh ist halt gut. Weißer Radschuh und weißer Sneaker. Es gibt ja auch den Nike TN in weiß, weißt du, der Classic, der Shark. Finde ich auch mega geil. Aber ist natürlich halt auch immer eine Ansage. Ab wann ist der Schuh Weil du hast ja dann immer so eine...
Ja, ab wann ist er oll?
So, ach, fuck. Nee, ja, oder du bist selber anfangs noch sau vorsichtig, ja. So, denkst dir so, scheiße, und irgendwann ist dieser Punkt überschritten, dann bist du top zufrieden und irgendwann hast du dasselbe Modell, siehst du woanders im Frischen, denkst, guckst du deinen und denkst,
voll. Ja, genau, aber jetzt, nur weil ich weich geworden bin bei weiße Schuhe mit schwarzen Socken, muss ich dann aber trotzdem nochmal ganz vehement darauf hinweisen, schwarze Schuhe mit weißen Socken geht trotzdem nach wie vor nicht. Also auf dem Rad. Du kannst in deinen Sportschuhen tragen, was du willst. Ich weiß, dass du das gerne machst, aber auf dem Rad schwarze Schuhe und weiße Socken tut es nicht. Bitte.
Also schwarze Radschuhe mit schwarzen Socken, dunkle Socken.
Wenn man gerade keinen anderen Schuh zur Hand hat und man muss einen schwarzen Radschuh anziehen, okay. Aber an sich eher einen weißen Radschuh. Wieso hast du eigentlich keine weißen Radschuhe? Was soll das?
Ich weiß nicht, ich hatte immer, sieht auch gut aus, keine Frage, aber vielleicht glaube ich, ist es echt sowas, wo ich mir denke, so.
Na, auf dem Rennrad? Komm, beim Graveln kannst du meinetwegen deine anderen Schuhe anziehen, aber auf dem Rennrad, wäre schon wichtig.
Ja. Ja, vielleicht 2024. Ich bleib jetzt erstmal bei meinen Sneakern. Schwarz-Schwarz oder Schwarz-Weiß oder Weiß-Weiß-Kombi. Ja.
Weiß-Weiß kommt schon gut. Man kann in einem weißen Sneaker übrigens auch also genauso wie auf dem Rad auch andersfarbige Socken anziehen, ist mir aufgefallen. Das funktioniert auch gut. Ist auch schick. Naja.
Klar, normal. Normal, geht auch. Klar. Was ich so wäre, gehen wir hier wieder in den Socken-Podcast rein. Ich hatte letztens die schwarzen TNs an. Das war witzig. Da hatte ich letztens die schwarzen TNs an. Zwar war ich noch in Berlin und bin über da oben Gesundbrunnen Richtung Frohnau gefahren zur Therapie und hatte so eine grüne, ist auch einer meiner Lieblingsfarben, und hatte so eine grüne Nike-Hose an. So eine breite Hose, wo fast ganz NRW reinpasst, an die Leute, die das TikTok kennen. Die schwarzen TNs und dann hatte ich meine weißen, ja, ich weiß, macht man nicht, sollte man nicht machen. Meine grünen, oder die sind so schwarz mit so ein bisschen grünen Radsocken an. Perfekt, dann steige ich noch in dem Gesundbrunnen aus und ich denke mir, das ist a match. Weil komplett dieser Gesundbrunnen ist ja so grün gefliest, grün gekachelt mit der Hose, es war perfekt. Und ich habe mich letztens auch, wenn du sagst, das geht nicht, und mir haben auch viele Leute geschrieben, dachte, ja, das kannst du nicht machen, das mockt asozial und so weiter. Aber dann habe ich mich letztens mit Max unterhalten. Grüße gehen raus an Business Shisha aka Max Semlinger. Habe ihm die Story auch erzählt. Er meinte, aber ich habe nur Radsocken. Und dann meinte ich, ja, ich auch. Ich habe auch nur Radsocken. Ich hatte irgendwann...
Das stinkt doch absurd, oder? Radsocken in Sneakern stinkt bei mir so absurd ekelhaft.
Ja, aber finde ich eigentlich nicht, weil dadurch, dass du ja super viele Radsocken hast, ziehst du die ja, also ich weiß nicht, ich finde es jetzt nicht so extra, oder man wechselt die halt zweimal am Tag oder dreimal und dann sind die auch so schön dünn, das finde ich auch nice, die kommen slick und
aber so,
ja, aber wie auch immer, ich habe mit Max geredet und er meinte auch so, er hat nur Radsocken, ich mach das auch den ganzen Tag. Weißt du, ja, normal.
Das überleben meine Mitmenschen leider nicht, wenn ich dann nach Hause komme und meine Schuhe ausziehe, Alter, dann kippen hier erstmal alle tot um. Das
kommt auch, da ist mir aber auch aufgefallen, es kommt auch wieder drauf an, weil der TN, der ist, habe ich das Gefühl, auch nicht ganz so
stinkig.
Durch dieses Mesh nicht so ganz so atmungsaktiv. Der hat ja eher die stabile, feste Sohle und so weiter.
Ey,
aber nicht sicher, ob ich den.
Ich sag dir jetzt die absolute Todeskombi, also zumindest für meinen Fuß. Das muss ja nicht für jeden Fuß gelten, ja?
Ja.
Für meinen Fuß ist die absolute Todeskombi im Alltag einfach mal so einen ganzen Tag. Fingers crossed Socken in Air Force Ones. Digga, ich zieh die aus und dann ist hier aber hier ist
Feierabend.
Chemischer Angriffalarm hier, ey. Das ist richtig Game Over. Ich weiß nicht, was mit dieser Kombi ist, aber das ist schon richtig Ansage.
Genau, und du sagst es zum Beispiel mit diesem Fingercross. Klar, du hattest die damals zum Radfahren.
Ich hab die immer noch zum Radfahren, ist auch geil. Ich weiß auch nicht, warum die beim Radfahren nicht stinken. Das ist nur in Air Force Ones.
Oder in Sneaker, aber ich habe die auch immer normal angezogen. Zum Beispiel, ich habe mir dann keine für den Winter, habe ich mir keine Winter-Merino-Socken, ich habe mir dann einfach die von Fingers Crossed gekauft.
Die sind auch krass geil.
Weil ich fand, die sind style, gestört, weil die geil. Sind gut, die sitzen, Die sind gut. Gut, was ich gemerkt habe, wo man aufpassen muss, die Winter Edition und mit dem Merino, die haben, ich weiß nicht, ob in der aktuellen Kollektion das auch noch so ist, aber das die haben so
Ding.
Oberhalb des Knöchel, ja. Genau. Und die hatte ich meinen Wanderschuhen an, die über den Knöchel gehen. Da habe ich gemerkt, oh, nach einer gewissen Kilometeranzahl, wir sprechen hier von 10, 12, 13 Kilometer, fängt das so leicht an, also hat das so gerieben.
Ach so, weil die Schuhe höher waren. Ach so, ja, normalerweise hört der Schuh ja da drunter.
Genau, genau. Auf, und weil das ja so, ja. Klar, da ist kein Metall eingenäht, aber weißt du, dieses Reflektor-Geding so. Und das ist auf jeden Fall für hohe Schuhe, macht's nett, aber ansonsten.
Ja, die sind geil.
Leg ich meinen Fuß dafür ins Feuer. Ja,
voll. Die Merinos, die sind geil. Die, guck mal, das sind eigentlich Radsocken, die trage ich aber zum Beispiel im Winter immer normal. Aber die stinken halt auch nicht.
Aber Merino stinkt halt auch nicht. Genau. Und zum Wandern habe ich mir jetzt Merino-Socken bestellt, habe ich aber noch nicht getestet. Die haben Merino und in dem Merino haben die nochmal einen zweiten Socken, ich glaube so aus Seide oder sowas, dass du da irgendwie so einen, das soll anscheinend gegen Blasen helfen. Gut, ich hatte beim Wandern noch nie Blasen oder so, weil ich glaube, es liegt dann einfach am Schuh, ob du jetzt einen Special-Socken nimmst oder nicht. Dann ist einfach irgendwie was kacke, Schuh zu klein, zu groß, wie auch immer. Aber das soll anscheinend so helfen, dass du dann da drin nochmal so ein... Ja, das soll anscheinend verhindern, das ist ein
Sliding
dass du...
Sliding-Room da drin.
Bin ich mal gespannt.
Ja, krass, bin ich...
Bin ich mal gespannt.
Ja, insgesamt sind wir eh alle gespannt. Und ich würde sagen, wir machen mal, der Hund muss raus, Julie. Wir machen jetzt einfach mal ein Deck. Ja. Nee, ganz kurz. ganz kurz bei der Hund muss raus.
Der hat auch Socken.
Nee, mir ist eine.
Der hat für den Winter gibt's, gell?
Ja, für das, ja, weil wenn Salz gestreut wird, ist Kacke für die Pfoten.
Ja, ja.
Aber da hat keine Socken oder noch nicht auf jeden Fall. Aber mir ist eine Sache aufgefallen, aber erst nachher, weil wenn wir Gassi gehen. Der ist ja, also wir erziehen den ja noch aktiv. So. Der ist ja noch super, super jung, der ist knapp über ein Jahr alt und man muss den noch richtig krass erziehen. Und beim Gassi-Gehen maßregel ich den nicht immer mit Worten, weil Worte nutzen sich halt voll schnell ab bei Hunden, weil ist denen dann egal. Sondern ich mache das mit unterschiedlichen Geräuschen. Das heißt, wenn er irgendwas macht, was er nicht machen soll, mache ich so, oder irgendwie sowas, ja.
Ja.
Und dann ist mir auf jeden Fall, ich bin da so voll in meinem Gassi-Film drin. Und das ist mir halt aufgefallen, ich bin halt hinter Leuten gelaufen und die ganze Zeit nur so. Und irgendwann sind die halt immer schneller geworden, weil die halt dachten, ich habe einen richtigen Vollschuss mit meinem relativ großen schwarzen Hund, der an der Leine und die ganze Zeit so. Und die werden immer schneller und tschüss, ey. Bis mir aufgefallen ist, okay, das ist wahrscheinlich relativ weird für Leute, die einfach keine Ahnung haben, was ich da gerade mache. Und ich probiere einfach nur meinen Hund zu erziehen. Naja, das werde ich jetzt auf jeden Fall machen.
Oh, krass.
Wieder irgendwelche Leute auf der Straße verstören. Und schön wartet. Wir wünschen euch einen schönen Mittwoch, schönes Bergfest.
Mhm.
Ich wünsche dir eine fantastische Urlaubswoche. Schmeiß mir mal ein Entrecot rüber. Und dann würde ich sagen...
Ich springe ans mit. Geil.
Und dann hören wir uns vorher aber ihr Mäuse da draußen und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Genau, so sieht's aus.
Also, Deckel drauf und
Bene.
Bis bald und bleibt alle gesund und habt eine gute Woche.
Alla.
Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.